Moin und herzlich willkommen zu Doinks Erben, deinem Wrestling-Podcast. Ich bin hier einmal außerhalb meiner eigentlichen Wohnung und deshalb könnten die Mikrofoneinstellungen ein bisschen verändert sein. Ich bin nämlich bei dem Herrn Nico zu Gast. Und der
ich habe einen anderen Namen laut unserer Podcast-Applikation hier.
Schön, dass du da bist, Nico. Und
Flo guckt irritiert.
Nee, ich schau gerade noch was nach.
Hast du es mal gesehen?
Ich hab's vorhin schon gesehen. Alles gut.
Und Flo ist auch dabei.
Hello there. Und damit herzlich willkommen.
Wir blicken heute auf Survivor Series, das Premium Live Event, das am nächsten Samstag stattfinden wird, am 30. November. Und das wird wieder ausgerichtet als Wargames. Jetzt, nachdem Triple H die Leitung übernommen hat, seit 2 Jahren ist das jetzt immer der Fall gewesen. Und das wird auch dieses Jahr so sein. Und da sind wir sehr gespannt drauf. Bisher haben wir erst 3 Matches auf der Card bestätigt, zumindest laut Cage Match. Ich wüsste auch von keinem anderen. Sonst können wir vielleicht gleich noch darauf zu sprechen kommen, wenn wir über die Fäden sprechen bei Raw und SmackDown. Aber ansonsten haben wir eigentlich die zwei oder eine große Fäde, die eigentlich alles gerade überschattet. Und das ist die Bloodline-Fäde. Und da kommen wir im Main Event natürlich drauf zu sprechen. Aber wir können erstmal einführen, was ihr denn überhaupt davon haltet, dass wir weiter Wargames haben und die klassischen Survivor Series Matches gar nicht mehr so stattfinden. Nico, was ist dazu dein Take?
Mein Take ist, dass es mir eigentlich egal ist. Mir gefallen beide Matcharten. Mir gefällt Survivor Series dahingehend besser. Also, sorry. Das klassische Survivor Series Match besser. Dahingehend, dass man sehr viel Story mit diesen Eliminierungen machen kann. Was da halt dann aber wiederum gestört hat, war, dass es immer so 1-2 schnelle Eliminierungen gab. Sowas wie nach einer Minute ein Einroller oder so etwas. Legendär da wahrscheinlich das eine Frauen-Survivor-Series-Match, wo es ein Einroller und Finisher nach dem anderen gab und das Match nach 3 Minuten vorbei war.
Ich glaub, oder, das damals, oder 2014 ja. The Big Show gegen Mark Henry.
Das war aber cool. Das war wahrscheinlich eins der beiden besten Survivor Series Matches, die es je gab. Also ich glaube, ja. mit dem zusammen, dass Stone Cold zum Schluss gegen The Rock gewonnen hat, 2001, genau. Ich glaube, das war sogar am Wochenende nach meinem Geburtstag. 2001. Also quasi an dem Wochenende, wo ich die Schule gewechselt habe.
Nice, ey. Und da warst du schon.
Sinnvolle Information, ich weiß. Ja.
Und damals hast du das wo geguckt? Auf Sky Select oder Premiere Select?
Natürlich. Ja. Siebenjähriger dann kauft sich über Sky Select ein Premium Live Event, ein Pay-Per-View. So, Survivor Series fand ich ganz cool, wenn man es richtig aufgespielt hat. Ich glaube, es gab da dann aber zu wenig oft Matches, die im Endeffekt catchen konnten, wo man vielleicht zu viel drumherum spinnen musste und die Matches nicht funktioniert haben. Ich denke, dass man bei Wargames es schafft, die Matches spektakulärer und spannender zu gestalten. Was mir aber insbesondere gefällt bei Wargames-Matches, das liegt aber nicht daran, dass es Wargames ist, sondern einfach daran, wie es gebookt wird, ist, dass Triple H es schafft, in jedem Wargames-Match einen Pinfall zu booken, der sinnvoll ist, der für die Story gut ist. Das ist dann nicht so ein Pinfall wie, greifen mal vor, was nicht passieren wird, ist, dass Roman Reigns Tamatonga pint oder Tongaloa oder so. Das wird nicht passieren. Es sind immer Pinfalls, die für die Story relevant sind. Und ich denke auch, dass es diesmal wieder passiert. Und das gefällt mir sehr gut an Wargames-Matches oder an dem, wie Triple H es bookt. Und ich denke, dass man dieses Tornado-Format halt gut in einem Wargames-Match packen kann, weil ein 5 gegen 5 Tornado-Format, das kannst du nicht in einem Ring booken, das kannst du auch gleich spektakulärer aufziehen, deshalb ist das schon okay so. Geil. Sorry für den Monolog.
Nee, alles gut. Das ist sehr schön, deine Perspektive zu hören. Flo, was hältst du davon? Würdest du dir gern die Survivor Series Matches zurückwünschen, die klassischen Elimination? Oder gefällt dir das aktuell?
Ich bin so ein bisschen zwiegespalten. Ich finde, man sollte das, je nach Jahr sollte man das variieren vielleicht. In einem Jahr macht man vielleicht so klassische Survivor Series Matches, im anderen Jahr macht man War gegen SmackDown, im anderen Jahr macht man War Games, wenn es ganz krass
kein War gegen ist. SmackDown, das will ich nicht sehen.
Ja, keine Ahnung, mir egal. Auf jeden Fall, oder ich meinte jetzt so War gegen SmackDown, das heißt Champion gegen Champion, wenn man jetzt keine große Story hat. So dass man einfach ein bisschen Varietät reinbringt oder so. Keine Ahnung, ich kann nicht reden.
Variabilität.
Auf jeden Fall, dass man einfach so einen Mix hat. Ich liebe das Survivor Series Match von 2014, aber seit 2018 war das, glaube ich. Ich glaube, das letzte, was ich okay fand oder gut fand, war das mit Chris Jericho und Kevin Owens. Ich glaube, das war 2016.
Ja, war das mit hier Dings, mit James Ellsworth?
Ja, genau.
Ja.
Oh mein Gott.
Und danach wurde es halt immer belangloser. Und wenn es belanglos wird, dann kannst du auch eigentlich Wargames-Match machen, weil dadurch ziehst du die Belanglosigkeit raus, weil es brutal ist. Und wenn es brutal ist, dann interessiert es jeden.
Wir müssen aber auch nochmal, kommen wir gleich noch dazu, auch darüber reden, dass man Wargames-Matches nicht machen sollte, weil man eben den Pay-Per-View hat. Haben wir ja auch so einen Fall dieses Mal, wo ich sage, das Match ist jetzt einfach nur so random dahin gewürfelt, weil man eben ein Wargames-Match bringen möchte.
Ja.
So, oder ich sehe es sogar bei beiden Matches ein bisschen, dass es ein bisschen sehr weird gebuckt ist. Aber wir kommen gleich dazu, würde ich sagen.
Ich find, in diesem Jahr würde die Stipulation, also normale Survivor Series Matchregeln würden besser zur Storyline, zur Bloodline-Story passen, als ein Wargames-Match.
Es würde ein 4 gegen 4 besser passen. Das ist das Problem an dem Match. Also klar, es ist nett, diese Komponente, wir suchen einen fünften Partner. Es wirkt aber so random, sorry, also 4 gegen 4 hätte viel besser gepasst in dem Fall.
Das stimmt auch, ja.
So, und das finde ich da schlecht und das andere Wargames-Match verstehe ich nicht. Also.
Der ist einfach nur hingerotzt.
Ja, weil, wir sagen es netter. Es ist wild zusammengewürfelt, weil man Rhea Ripley und Liv Morgan weiter.
Ich dachte einfach, weil man den Frauen auch eins geben möchte.
Vielleicht, aber das Wargames oder alles drumherum, das geht ja eigentlich alles um Liv Morgan und Rhea Ripley.
Das stimmt.
Nun sprechen wir schon von dem Women's Wargames Match und ich denke mal auch, das wird der Opener der Show. Und zwar treten an Candice LeRae, Liv Morgan, unsere Women's World Champion, Nia Jax, unsere WWE Women's Champion, Raquel Rodriguez und Tiffany Stratton, unsere Miss Money in the Bank, gegen Bianca Belair, Io Sky, Jade Cargill, Naomi und Rhea Ripley. Rhea Ripley ist jetzt am Montag zurückgekehrt bei Raw und hat sozusagen gesagt, jo, ich bin an eurer Seite, wenn ich Liv Morgan wieder eins auf die Nuss gebe. Und damit haben wir das 5 gegen 5 Women's Match. Und das ist, wie ihr sagt, es hat ein bisschen Story zwischen Liv Morgan und Rhea Ripley. Ansonsten ist da relativ wenig hinter. Vielleicht noch ein bisschen SmackDown. Hatten wir ein paar Matches, so Nia Jackson, Naomi. Candice LeRae ist auch noch dabei. Aber das ist halt einfach nur, damit die Frauen auch ein Wargames-Match haben, was absolut fein ist. Aber ich glaube, man hat einfach vergessen, denen sozusagen so einen Aufbau zu geben. Ich sag mal nicht ansatzweise wie bei der Bloodline, weil das ist eine ganz andere Ebene. Aber denen ein bisschen mehr Aufmerksamkeit zu schenken, dass die sozusagen auch diese Screentime bekommen oder dieses Story-Evolving bekommen, dass sie sozusagen einfach einen Grund haben, dieses Match auch zu haben und nicht einfach Heels gegen Faces. Das ist nämlich dieses klassische.
Das ist TV. Das Vince McMahon-Booking der letzten. Genau. Der letzten Jahre gewesen, wo man einfach nur, ach, wir brauchen noch zwei Faces und noch zwei Heels, damit wir 5 gegen 5 haben, jetzt holen wir irgendwen dazu. Sehe ich ganz genauso. Bei den Frauen ist aber auch immer noch das Problem, dass die Kadertiefe nicht so stark ist und man dann Leute in die Story reinziehen muss, die total heterogen wirken, also einfach nicht da reinpassen in diese Story. Ja. In dem Fall
Nia Jax und Tiffany Stratton.
Das sehe ich noch eher. Also bei Heels, so Nia Jax und Liv Morgan, die halt nur rumstänkern, das verstehe ich irgendwo. Mit ihren beiden Damen, die daneben stehen. Aber Candice LeRae und Io Sky, was machen die denn da drin? Also das ist ja so random da reingewürfelt. Also Candice LeRae hat ja noch irgendeine Story mit den Heels, aber was Io Sky da macht, weil Io Sky ist nur dafür da, wieder mit einer Mülltonne auf dem Kopf vom Käfig runter zu hüpfen. Das ist das Einzige, was Io Sky in diesem Match zu suchen hat. Das hätte man auch jede andere Dame da reinschmeißen können.
Ich glaube, die hat auch am meisten Wargame-Matches in WWE.
Ja, die hat alle Frauen Wargames-Matches bestritten.
Ja.
Und es gibt nur vier...
Inklusive NXT. Meine ich doch.
Es gibt insgesamt vier Wrestler und Wrestlerinnen, die alle Main-Roster-Wargames-Matches bestritten haben und das weiterführen. Das sind Jey Uso, Sami Zayn,
Bianca Belair und
Io Sky, genau. Und Io Sky ist die einzige, die auch bei NXT alle ihres Geschlechts mitgemacht hat. Und Io Sky bringt jedes Mal diesen Mülltonnen-Spot. Ist geil, aber...
Ja, du brauchst halt auf jeden Fall gute, erfahrene Wrestler da drin, damit das flüssig läuft.
Ja, wobei man muss sagen, die sind schon, also qualitativ sind die Wargames-Matches schon gut besetzt, das muss man schon sagen. Also da ist jetzt, ich würde jetzt nicht sagen, dass da eine total vom wrestlerischen Können abfällt, außer Nia Jax. Aber Nia Jax ist auch nur dafür da, wahrscheinlich durch den Tisch zu fallen und andere durch den Tisch zu werfen. Mehr wird dabei nicht rumkommen wahrscheinlich.
Ja, genau. Und gegen irgendwelche Frauen zu laufen, die dann umfallen.
Ja, so, ja, aber ansonsten ist das schon qualitativ hochwertig besetzt, das meine ich aber, dass man eben, wenn man das gut besetzen möchte, einfach nicht die Tiefe hat und dann einfach irgendwie random Leute reinbucken kann, muss. Das kritisiere ich da halt sehr stark. Ich hätte es tatsächlich hier auch 4 gegen 4 gemacht, dann hätte ich da noch einen Sinn gesehen. Aber
was es gab jetzt bei SmackDown heute Nacht, gab es ja die Attacke auf Jade Cargill, die plötzlich auf einem Auto lag, auf der Motorhaube, und man hat nicht gesehen, wer sie attackiert hat. Man hat nur gesehen, dass es während des Matches von Bianca Belair gegen
Chelsea Green und gegen Blair Davenport.
Ja, danke schön.
Das war ein Match im Turnierbaum für die WWE Women's United States Championship.
Genau. Und es gibt da ja verschiedene Theorien. Was meint ihr denn? Also könnte das Bianca Belair am Ende gewesen sein? Hat es vielleicht auch nur Jade Cargill inszeniert?
Wie soll Bianca Belair jemand das machen, wenn sie im Ring steht?
Also ich weiß, wo du herkommst mit diesem Split, der wahrscheinlich irgendwann kommen wird, aber ich glaube, dafür hat dieses Match zu wenig Relevanz gehabt. Auch wenn Jade Cargill sowas inszenieren würde, das glaube ich nicht. Es würde, wenn aber was viel Größerem sein, mit viel größerem, mit viel, sag ich mal, wichtigerem Ausgang oder etwas, das viel mehr Signifikanz hat in dem, was Bianca Belair tut, weil Bianca Belair ist immer ein Main-Eventer. Und wenn die jetzt in so einem random Mid-Card-Match ist oder eher so ein Undercard-Match ist, es hätte für mich eher wenig Auswirkung, dass irgendwer anders was tun würde. Vielleicht ist es auch wieder so ein Ding, dass irgendwelche Heels bei SmackDown was gemacht haben. Aber ich glaube, das wird sich einfach in den nächsten Wochen so weiterentwickeln und dann erst vielleicht in vielen Wochen, die noch kommen werden, vielleicht auch erst im neuen Jahr herausfinden, was das war.
Ja, und man nutzt vielleicht diese Attacke auch dafür, dass Jade Cargill nicht in dem Match drin sein muss, sie wahrscheinlich die unerfahren, also ja, mit Abstand die unerfahrenste.
Stimmt, habe ich vergessen, die ist die unerfahrenste in dem Match, ja.
Genau, und so kannst und dadurch protected man sie.
Und so kannst, stimmt, die ist ja im Wargames-Match, so kannst du sie rausschreiben und dann kannst du zum Beispiel eine Bailey oder vielleicht einen anderen Return wie Charlotte oder
Dakota Kai. Dass Dakota Kai das war, um das Match reinzukommen?
Interessant, aber sie ist ja Babyface. Das
Ja, aber der Kota Kai ist ja gut darin, gegen Leute zu turnen, wenn's um Wargames geht.
Ja, das stimmt.
Also, du meinst es eher, was damit zu tun hat, nicht direkt eine Fehde, sondern einfach um in das Match zu kommen.
In das Match zu kommen, im Nachhinein und im Nachhinein denen den Titel abzunehmen mit Io Sky.
Okay, ja.
Also, why
Kann gut
not?
sein, ja.
Keine Ahnung.
Ja.
Kann natürlich auch einfach nur random gewesen sein. Das war Nia Jax. Auch
Ja,
möglich.
das ist so nach dem Motto, das war Nia Jax und dann brauchen wir eine fünfte und dann kommt Charlotte oder sowas zurück. Wer
Ja, keine
weiß.
Ahnung. Also, ich würde jetzt nicht zu viel reininterpretieren. Wäre natürlich lustig, wenn es Bianca Belair gewesen wäre, aber würde ich nicht sehen, wie das passiert sein kann. Da muss das schon wer Drittes gewesen sein für Bianca Belair.
Ja, genau. Also das wäre jetzt meine Haupttheorie vielleicht. Aber ja, ich
Ja.
sehe jetzt da keinen groß, warum jemand Jade Cargill attackieren sollte. Keine
Aber kommen wir
Ahnung.
mal zum Match. Also,
Ja.
wie glauben wir, geht es aus? Ich denke, das
Ich.
Match ist dafür da, Liv Morgan und Rhea Ripley voranzubringen.
Ja.
Ich denke, dass das WrestleMania-Match wird.
Ja, und ich
Das
glaube,
heißt,
das heißt, die Babyfaces müssen gewinnen.
wieso?
Weil nur dadurch hätte jemand, der gerade ein Championship-Match verloren hat, wieder sozusagen einen legitimen Grund für eine Championship zu
Rhea
kämpfen.
Ripley gewinnt den Rumble.
Oh, weiß ich nicht. Das
Also
braucht die ja
komm,
nicht.
das ist so obvious. Also
Das braucht die aber nicht.
ja, aber wer soll ihn sonst gewinnen? Siehst du irgendeine Frau, die auf dem Level ist, diesen Rumble zu gewinnen? Die irgendwie in der Richtung gebuckt wird?
Nee.
Ich sehe da niemanden. Also wirklich gar keine. Also bei SmackDown, läufst du immer noch mit Bayley und Naomi rum? Nein. Und bei Raw? Das sind ja auch alles nur, also das ist doch alles nicht gut gebuckt. Also klar kannst du der Io Sky dahin bucken, aber die ist ja weit davon entfernt aktuell. Und ich sehe nur Rhea Ripley und im Zweifelsfall eine zurückkehrende Charlotte oder Becky Lynch.
Also,
Mehr sehe ich da nicht in dem Spot für den Royal Rumble.
das heißt für den Ausgang des Matches.
Das heißt für den Ausgang des Matches. Liv Morgan besiegt Rhea Ripley, die Fehde ist vorerst vorbei und Rhea Ripley kämpft sich zurück Richtung Liv Morgan, indem sie den Rumble gewinnt. So sehe ich das.
Ich sehe genau dieselbe Story. Komm. Also für mich ist das auch ziemlich offensichtlich, dass das so passiert. Ja, keine Ahnung. Also ich könnte mir auch vorstellen, dass es vielleicht Charlotte Flair gewinnt, sonst sehe ich keinen.
Gut.
Aber Charlotte, keine Ahnung, gegen wen sie antreten sollte. Vielleicht gegen Tiffany Stratton. Wobei ich Tiffany gegen Nia Jax vielleicht bei WrestleMania sehe. Wobei ich eher glaube, dass man Nia Jax vorher den Titel abnehmen wird, sodass sie auf keinen Fall das WrestleMania-Match hat. Weil man will bei WrestleMania immer ein gutes oder nur gute Frauenmatches haben. Die letzten Jahre.
Aber wer soll denn das sein?
Ja, Tiffany gegen Charlotte.
Ach so, du meinst, dass Tiffany Stratton vor den
Dass
Cash-In macht
Tiffany
als
heel
Champion?
turnt gegen, also heel,
Nee,
also
Tiffany turnt face
und Charlotte kommt als
casht
Heel.
ein.
Aber die kommen
Und
nicht,
Charlotte kommt
Charlotte.
als heel.
Nein,
Nein.
nein.
Was ist das für eine
Nein,
wilde Story?
niemals. Das wäre
Das
richtig
Tiffany ist richtig
heavyweight.
random.
Tiffany Stratton wird auf jeden Fall face turn. Da
Ja,
sind wir uns alle
da
einig.
bin ich
Ja,
dabei.
das kann gut sein, aber Charlotte wird doch nicht als Heel zurückkommen.
Das WWE, die
Auch
bringen
die ist auch
Charlotte
so
als Face.
unsympathisch, die Frau.
Ja,
Die ist
natürlich,
so.
auch wenn sie die beste Heel ist im gesamten weiblichen Roster. Nein,
Die kann nur
sorry.
heel. Die
Nein, ja, also
ist kein natürlicher Face, vor allem im
ja,
Gimmick nicht.
natürlich nicht, aber Charlotte
Aber
denkt, dass sie
es.
Face ist. Das ist das
Ja,
Problem.
eben.
Ja, weil diese Frau dumm ist.
Nein, es
Die ist nicht dumm, die hat einfach ein bisschen das Ego ihres Vaters in sich.
A little, ja. Ein
Sagen wir es mal
bisschen
nett.
doll. Ja.
Ja.
Aber ich meine, selbst wenn Ric Flair nicht in den Top 20 aller Wrestler ist, dann kann das dann jetzt nicht so viel heißen.
Das stimmt natürlich, ja.
So, okay, also Daniel tippt auf die Faces.
Yes.
Übrigens, bevor wir weitermachen, meint ihr, es könnte noch ein drittes Wargames-Match geben mit dem hier mit den Wyatt Six gegen Final Testament und The Miz?
Nein.
Das
es wird kein drittes Match geben.
Also das sehe ich eher als Wargames-Match als das Frauen-Match. Das macht ja wenigstens Sinn.
Ja, das macht wenigstens Sinn, aber es wird es leider nicht geben.
Und die hatten sogar, glaube ich, bei Rohr, hatte irgendwer sogar gesagt, das ist War.
Ja. Ja, aber das wäre ganz schön wild. Also, du hättest ja kompletten Overload.
Ja, wahrscheinlich. Also, ja. Und machst dann zwei Filler-Matches einfach.
Ein Filler-Match, zwei World-Title-Matches oder was?
Ja.
Als Filler.
Gut, perfekt, wir kommen zum World-Title-Match. Achso, ihr habt doch die Heels, ne? I guess.
Ja. Mhm. Kommen wir zum World-Title-Match.
Yes. Und zwar tritt unser World Heavyweight Champion Gunther an gegen seinen, seinen Ex-Rivalen. Jetzt die Rivalität wieder neu angehaucht. Und zwar ist das Damian Priest. Gunther hat ihm ja beim SummerSlam den Titel abnehmen können, durch die Hilfe von Finn Balor. Und Damian Priest hat sozusagen nie legitim den Titel verloren. Jetzt hat er sein Rückmatch. Und Gunther, ja, was ist denn mit dem los? Der hegt so ziemlich einige Zweifel an sich und seiner Persönlichkeit und dem, was er ausstrahlt.
Er wird auch schwach dargestellt, damit Damian Priest besonders stark dargestellt wird. Das ist dieses Undertaker Brock Lesnar Booking.
Ja, nicht unbedingt schwach. Eher ein Champion, der Schwächen zeigt. Nicht schwach. Das nicht. Weil du hast Gunther jetzt nicht irgendwie so dargestellt, dass er von jedem verhauen wird oder keine Ahnung, Matches verliert oder so, das nicht. Er wird aber menschlich dargestellt, sodass er Zweifel an seiner selbst hat. Das eher.
Und er hat Angst vor Damian Priest. Er ist sich unsicher, ob er Damian Priest nochmal besiegen kann.
Ja.
Vom SummerSlam war er sich ja sehr sicher, dass er ihn besiegt. Und mittlerweile hat er halt ziemlich viel Zweifel. Oops, sorry, my bad. Auf jeden Fall sollte Gunther trotzdem gewinnen. Was ich noch ausführen wollte, ist, dass das typisch Undertaker Brock Lesnar Booking ist, weil vor WrestleMania 30 hatte Brock Lesnar jede Konfrontation mit dem Undertaker verloren. Und am Ende hat Brock Lesnar das Match gewonnen.
Ich bin dabei, dass das klassische Booking, du versuchst quasi in der Story einen klaren Favoriten auszuerkühren, um das Match dann quasi zu so einem, also quasi mehr Spannung aufzubauen. Ne? Ich finde es auch gut. Ich frage mich nur, wo ist der Sinn darin langfristig? Also, wo ist der Sinn darin, Gunther quasi schwach darzustellen, also als jemand, der angreifbar ist und gleichzeitig dann auch irgendwie dahin zu gehen, dass Gunther jetzt, weil er sich nicht so überlegen fühlt, auch zu, sagen wir, billigen Tricks greift, wie jemand hinterrücks attackieren. Ich verstehe irgendwie nicht ganz, wo das hingeht. Ist das nur für die Story? Dann fände ich es aber ein bisschen lame. Oder geht das jetzt generell so weiter? Sehen wir den nächsten Heel Gunther, der zweifelt und der billige Tricks anwendet? Ich weiß nicht, irgendwie das gefällt mir nicht so ganz. Also, ich muss ehrlich sagen, für mich wäre es homogen, jetzt in der Story. Ich tippe das nicht, aber in der Story wäre für mich homogen, wenn Gunther jetzt den Titel verliert und faced wird.
Mhm.
Aber ja. Irgendwie verstehe ich es nicht. Also, ich tippe auf Gunther, aber ich verstehe es nicht.
Ich frage mich auch, wo man mit Damian Priest hin will. Wenn er verliert, dann keine Ahnung, was der macht.
Dann hat es auch nichts gebracht, genau. Also,
der hat die Judgment Story, hat er gewonnen?
Judgment Day Story, ja.
Entschuldigung. Judgment Day Story hat er gewonnen. Danach kommt der World Title. Und wenn er das verliert, ist vorbei.
Es ist eigentlich homogen, ist es, wenn Damian Priest sich jetzt den Titel holt.
Ja, ja, das stimmt.
Es macht für beide eigentlich in der Story her Sinn. Dann ist halt nur die Frage, also, aber ich weiß nicht, also irgendwie ist es ganz komisch. Es lässt auf jeden Fall zweifeln, muss man sagen, weil es in eine Richtung geht, die Story, die jetzt auch niemand, glaube ich, erwartet hat, so. Finde ich aber gut. Also ich meine, das ist ja nicht schlecht, wenn man Spannung reinbringt.
Oder man bringt Damian Priest vielleicht gegen Drew McIntyre und baut das dann auf Richtung WrestleMania. Das könnte ich mir halt vorstellen, dass das ein Match ist, was interessant wäre.
Kann man auch machen. Vielleicht gewinnt Gunther halt auch durch einen Eingriff von irgendwem. Wie gesagt, durch Drew McIntyre oder, keine Ahnung, Dominic Mysterio.
Aber ich finde, das ist eigentlich mal eine sehr coole Abwechslung, dass man wirklich nicht sicher weiß, was für ein Ausgang auch mal ein World Title Match haben wird. Das finde ich eigentlich ziemlich cool. Weil ich kann mich nicht entsinnen, wann das mal das letzte Mal so war. Dass man das nicht sicher wusste. Das ist vielleicht gar nicht schlecht. Und vielleicht geht man jetzt auch mit dem Motto ran, okay, wir haben ihn jetzt lang genug als diesen absoluten Unbesiegbaren dargestellt, der ewig Champion war, Intercontinental sowie World Heavyweight Champion. Vielleicht gehen wir jetzt mal eine andere Route. Dass ein bisschen Character Change die ganze Story um den World Title, um mögliche Contender, um auch seinen Imperium-Partner Ludwig Kaiser ein bisschen verändert und das alles sozusagen diesen Trigger zum Laufen bringt. Das finde ich vielleicht gar nicht so schlecht. Aber das ist auch das Coole, wenn man auch ein bisschen Unpredictability hat und nicht immer weiß, was Monate im Voraus passiert, wie bei der Bloodline, als wir wussten, ja, bei WrestleMania, bei Survivor Series wird es eben ein Bloodline gegen Bloodline-Match geben. Gut, eure Tipps.
Mein
Flo,
Tipp?
Erst, Gunther. Ja, Flo. Ja, okay. Flo, erst zu Ende essen, dann.
Ja, ich tippe Gunther.
Ja, er gibt schon. Ja, nee, ich tippe Damian Priest, whatever. Das ist in der Mitte der Card. Das wird niemals passieren. Das ist ja Bullshit. Nee, das wird Gunther gewinnen. Das wäre viel zu random. Würde der einfach in der Mitte der Card gewinnen.
Ja, das wäre wirklich random.
Ja, das ist,
glaube ich, nicht. Eigentlich ist es offensichtlich, dass Gunther das gewinnt. Oder es wird halt ein DQ.
Könnte das... Oh, weil ich mir gut vorstellen kann... Gunther ist sehr angeschlagen in dem Match. Damian Priest ist kurz vorm Finish und Ludwig Kaiser greift für Gunther ein, dass Gunther gewinnt, aber Gunther erfährt es im Nachhinein, dass Ludwig Kaiser für ihn eingegriffen hat und die Spannung erhöht sich, weil Gunther will ja fair gewinnen.
Ja, also Ludwig Kaiser wird jetzt ja ins IC-Teil geschehen mit reingeschmissen.
Ja, aber das heißt ja nicht, dass
ich das jetzt nicht.
Aber das heißt ja nicht, dass
er gegen Gunther plötzlich geht.
Hä, nein, nicht gegen Gunther. Hä, wieso nicht? Er ist doch Gunthers Handlanger.
Ja, keine Ahnung. Sehe ich nicht kommen.
Nico, was hältst du davon?
Nein.
Gut, dann ich sag nur Money in the Bank, meine Prediction. Ne? Drew McIntyre gewinnt, Cash in, CM Punk verändert es. Aber ihr wollt ja nicht auf mich hören, dann in Ordnung. Gut. Jetzt sind wir schon eine halbe Stunde im Podcast und wir kommen eigentlich schon auf die Main Events zu sprechen, bevor wir zum Main Events zu sprechen kommen.
Ja. Wir können auch vielleicht zum potenziell zweiten World Title Match noch mal was dazu sagen. Das Weil die Story ist besonders interessant. Ich finde die ja besonders gut. Daniel, du darfst einführen.
Danke. Ich glaube nicht, dass das bei Survivor Series stattfinden wird, denn in der Promo, also es geht erstmal um Cody Rhodes, unseren WWE, Undisputed WWE Champion, und seinen Rivalen, neuerdings Kevin Owens. Eine unglaublich gute Promo haben wir bei SmackDown gesehen. Richtig, richtig gut von beiden. Hat mir sehr gut gefallen, dass beide absolut nur ihre Sicht der Story darstellen wollen. Und auch beides nachvollziehbar ist, obwohl Kevin Owens, ne? Das gibt schon Sinn, ne?
Also, Kevin Owens, der ist der Gute in der Story.
Ja, muss Kevin klar Owens, so sagen. Kevin Owens ist auf jeden Fall der Gute. Mhm. Cody Rhodes will das einfach nur nicht einsehen. Und also im Hintergrund, Kevin Owens ist halt gegen Cody Rhodes geturnt, weil Cody Rhodes sich mit Roman Reigns verbündet hat für ein Match. Und Kevin Owens hat ihn ja für 4 Jahre bekämpft. Und ihn und die Bloodline Roman Reigns. Genau. Ich glaube eher, das wird bei Saturday Night's Main Event stattfinden, wie es auch schon in der Story angeklungen wurde. Ich glaube, die haben gesagt, today, next week, Saturday Night's Main Event, whatever. Ich glaube eher, da wird das stattfinden, da den Main Event bilden. Weil Survivor Series ist schon ziemlich gut, ich sag mal bestückt, dass du nicht noch ein World Title Match brauchst, besonders wenn du die Fehde noch viele Wochen ziehen kannst bis zu diesem endgültigen Match. Ich glaube, da ist eher der Punkt. Dass es einfach zu kurzfristig ist, jetzt dieses Match zu booken. Und da bin ich sehr gespannt drauf. Vielleicht kommen wir dann danach noch drauf zu sprechen bei der nächsten Podcast-Folge. Aber da habe ich sehr Bock drauf.
Du hast das Wichtigste vergessen. Nämlich die SmackDown war das, glaube ich, direkt nachdem wir den Podcast aufgenommen hatten, den letzten, gab es das legendäre Segment mit dem Piledriver. Und ich fand das richtig geil inszeniert. Ich fand, das war eines der besten Segmente dieses Jahr. Einfach weil man es so brutal dargestellt hat. Man hat es so dargestellt, als wäre das der heftigste Move ever. Und dass das alle Grenzen überschreiten würde und sowas. Das war richtig geil. Du hast richtig gedacht so, boah, was hat der denn da jetzt gemacht? Das geht ja gar nicht. So ein Arschloch.
Genau, zum Hintergrund. Cody Rhodes ist gar nicht sauer darauf, dass Kevin Owens gegen ihn geturnt ist, sondern gegen seinen Freund Randy Orton. Und Kevin Owens hat einen gebannten Move ausgepackt, den Piledriver. Und deshalb ist Randy Orton jetzt erstmal ausgenockt oder ist nicht
und,
da.
Und Randy Orton hatte ja 2 Jahre lang so eine schlimme Nackenverletzung. Und bei diesem Piledriver, da fliegst du mit dem Kopf auf die Matte, das heißt, der Nacken wird stark belastet.
Also eigentlich nicht, ne?
Eigentlich nicht.
Es wird so dargestellt.
Ja, es wird nur so dargestellt. Aber natürlich, wenn du auf den Kopf fällst, dann wird der Nacken stark belastet. Das heißt, laut Storyline hat Kevin Owens ja, die Nackenverletzung von Randy Orton wieder hervorgebracht.
Und hat damit ein Karriereende von Randy Orton in Kauf genommen. Und deshalb sind die beiden gerade gar nicht gut miteinander. Nico, was denkst du denn? Das wird sich noch ein paar Wochen ziehen, oder?
Ja, sehe ich auch eher bei WrestleMania. Oder beim Royal Rumble, kommt drauf an. Also WrestleMania, entweder Kevin Owens gegen Sami Zayn oder Kevin Owens gegen Randy Orton.
Ach so, ich dachte, mir ging es ja um
Cody Rhodes. Wir haben gerade von Kevin Owens gegen Cody Rhodes gesprochen.
Ich dachte gegen Randy Orton um den Piledriver.
Ja, das auch, ja, Nico, aber davor hat Daniel gesagt, dass er das bei Saturday
Night's Main Event. Ach so, ja, das, ja.
Ja, Nico, das passiert, wenn man nicht aufpasst, ne?
Ja, ich muss ja hier das Quiz vorbereiten, das ein gewisser Herr nicht geschafft hat vorzubereiten. Ja, sorry. Cody Rhodes und Kevin Owens, ja, Saturday Night's Main Event, gut möglich. Vielleicht auch Royal Rumble. Keine Ahnung.
Ja, ist gut möglich. Und ja, aber ich glaube, das wird vielleicht ein paar Matches mit sich bringen. Da habe ich auf jeden Fall Bock drauf. Das wird, denke ich, sehr gut. Könnte es vielleicht noch ein Match bei der Survivor Series Card geben? Weil 3 Matches wäre ein bisschen spärlich besetzt.
Ich habe ja gesagt, wir haben noch ein Wargames-Match offen.
Ich frage mich.
Da finde ich sogar, da macht das Wyatt Six Stable Sinn. In einem ja. Wargames-Match, Tornado-Style, das passt zu denen. Weil, ja. weil dieses Stable, das ist ja jetzt keins, das irgendwie eine Ordnung wahrt oder so ein Tag-Team-Match oder sowas. Das passt nicht zu denen. Du musst in sowas Wildes reinpacken. So mit Käfigen und alle aufeinander los und irgendwelche Gegenstände. Und vielleicht geht da noch das Licht irgendwie aus und das passt zu denen. Also da würde ich mich sogar drauf freuen bei der Wyatt Six.
Auch wenn Nico sonst das Grusel-Gimmick nicht so feiert, aber Stimmt, das würde definitiv.
Das würde passen. Und ja, das Grusel-Gimmick, das mag ich immer noch nicht.
Ist nicht Grusel, ist Horror.
Ist der Unterschied.
Gruselst du dich nicht bei Horror?
Meistens.
Aha. Gut. Wir kommen, wenn ihr nichts anderes hinzuzufügen habt, zum Main Event der Show. Und das ist ein 5v5 Bloodline. Kann man das jetzt auch als Civil War bezeichnen? Ein Bloodline Wargames Match, sagen wir mal so. Und zwar tritt die OG Bloodline gegen die neue Bloodline an. Diese werden begleitet einmal die neue Bloodline von Bronson Reed, der ein absolutes Biest mittlerweile ist, absolut in die Uppercard bzw. fast Main Event Szene gepusht. Flo findet das ganz, ganz toll, ich weiß das. Und ja, und dann hat man sich gefragt, aber die neue die OG Bloodline ist jetzt nur zu viert. Kann das denn da helfen? Und wenn ihr noch nicht SmackDown gesehen habt und ich die Podcast-Folge vielleicht noch am Wochenende hochladen werde, dann Achtung, blöd. Spoiler. Und dann ist blöd, aber ist so. Und zwar kehrte bei SmackDown der Wise Man zurück, Paul Heyman, in unter tosendem Applaus. Das war wundervoll zu sehen.
Und dann kam Doink der Clown.
Und dann kam Doink der Clown, der alte Paul Heyman-Guy.
Paul Heyman hat noch nie so viel Pop bekommen. Das ja. Ist richtig crazy.
Ja. Nein, ist natürlich nicht Doink the Clown gewesen. Er kam raus mit CM Punk. Ja, CM Punk ist unser fünftes Mitglied der OG Bloodline, also jetzt in dem Match. Und das ergibt doch absolut Sinn, weil vor ein paar Monaten, als Paul Heyman und CM Punk sich im Ring getroffen haben, hat CM Punk gesagt, ich bin dir was schuldig. Jetzt löst er dieses Versprechen ein. Oder, nee, andersrum, Paul Heyman hat gesagt, ne? Jetzt, ich sag mal, macht, oder wie sagt man das?
Er tut ihm einen Gefallen.
Ja, er tut ihm einen Gefallen. CM Punk ist jetzt zurückgekehrt. Seth Rollins dagegen wurde vorher bei den anderen beiden Raws angesprochen, ob er nicht für die OG Bloodline antreten wird. CM Punk und Seth Rollins mögen sich nicht. Außerdem fehlt Seth Rollins gegen Bronson Reed. Und jetzt ist Seth Rollins sicher sauer, dass CM Punk da eingesprungen ist, was diese Fehde sozusagen auch nochmal ins Laufen bringen wird. Das ist wundervoll gemacht. Ich finde das echt toll. So, Flo, bitte.
Meint ihr, Seth Rollins wird noch Tamatonga oder Tangaloa ersetzen?
Das wäre geil. Das wäre geil. Ja, um gegen CM Punk kämpfen zu können. Ich glaube auch, dass irgendwie dieses Match, in welcher Form auch immer, dann auch noch etwas mit Seth Rollins zu tun haben wird.
Oder The Rock kommt.
Das kann ich mir sowieso nicht vorstellen.
Also ich glaube aber, es wird irgendwie zu Seth Rollins gegen CM Punk bei WrestleMania führen. Es wird irgendwas damit noch zu tun haben, hundertprozentig. Also das ist kein Zufall, dass die Seth Rollins wollten jetzt CM Punk bekommen. Das ist kein Zufall. Das werden sie hundertprozentig noch verstricken. Ich finde das ziemlich cool. Vielleicht wird CM Punk auch noch ausgenockt davor und Seth Rollins ersetzt ihn, keine Ahnung.
Das wäre wild.
Oder Seth Rollins, wie wär's denn, wenn CM Punk der Letzte ist, der ins Match reingeht und bevor er ins Match geht, kommt Seth Rollins und curbstompt ihn und CM Punk kann nicht ins Match rein und die Bloodline verliert deswegen, weil sie 4 gegen 5 kämpfen.
Das wäre geil. Das wäre richtig wild.
Das kann ich mir auch vorstellen. Ich weiß es nicht. Vieles möglich. Ich weiß auch nicht, wer gewinnt. Ich habe wirklich keine Ahnung. 50-50. Von der Storyline-Perspektive sehe ich eher die Heels. Wenn das Match aber sauber läuft, kann ich mir nicht vorstellen, dass die Faces verlieren, wenn du auf der Seite Roman Reigns, CM Punk, die Usos und Sami Zayn hast, dann hast du auf der anderen Seite so ein paar Flachpfeifen wie die Tonka-Brüder. Sorry. Also unter fairen, normalen Umständen gewinnen das die Faces. Das ist halt typisch auf die Faces.
Also für mich müssen die Faces gewinnen, weil damit wird die Fehde abgeschlossen und dann kann Roman Reigns Richtung Cody Rhodes oder Richtung The Rock gehen?
Nein.
Die Fehde wird erst
abgeschlossen,
also,
wenn Roman Reigns wieder der Otis, also der Tribal Chief ist.
Ja, mit seiner und das drum. Match wird ihn nicht zum Tribal Chief machen, ja. Auch wenn er Solo Sikoa pinnen würde.
Ja, ihr habt recht. Die Fehde ist dann nicht komplett abgeschlossen. Das war falsch formuliert.
Die ist überhaupt nicht abgeschlossen.
Vorübergehend ist es dann mit der Original gegen New Bloodline ist dann.
Nein, ist es nicht. Ist solange Roman Reigns seine Ula Fala nicht hat, ist das nicht vorbei. Und Roman Reigns wird seine Leute brauchen. Richtung
WrestleMania wird es aber keine Rolle spielen, diese Fehde. Oder weniger.
Sicher?
Ja. Ich habe doch, meine Theorie ist immer noch die neue Bloodline gegen die White Six bei WrestleMania.
Ja, aber Roman Reigns muss sich die Ula Fala holen.
Ja, vielleicht tut er das.
Roman Reigns wird nicht nach dem World Title gehen, solange er die Ula Fala nicht hat.
Okay, und was macht Roman Reigns dann in, wann holt er sich die? Bei WrestleMania oder was?
Das ist doch die Frage. Das ist doch
das Sikoa. Nee.
Ich glaube
irgendwann nächstes Jahr.
So ein Scheiß.
Dann würde man das ja einfach überspringen. Nein.
Flo, das ist total unlogisch. Also ich habe noch nie eine Wrestling-Story gesehen, wo der Face aktiv gesagt hat, okay, ich will mich rächen, das mache ich jetzt aber nicht. Ich bin jetzt rational.
Ja, er hat sich doch im Wargames-Match gerecht und jetzt konzentriert er sich auf den
Royal Rumble. Nein, das Rächen ist doch die Ula Fala zurückholen.
Ja.
Solange er die Ula Fala nicht hat, wird das nicht vorbei sein.
Und wann wird es vorbei sein? Erzähl mir deine Theorie.
Ich kann es dir nicht sagen. Ich weiß ja nicht, wie das Match ausgeht. Ich glaube, für die Story wäre es besser, wenn Solo Sikoa gewinnt.
Ja, aber dazu bräuchte er noch einen Topstar. Entweder Seth Rollins oder The Rock oder sonst
wen. Du kannst dir auch irgendwo unfair gewinnen lassen. Also
im Wargames-Match.
Du kannst immer unfair machen.
Du kannst sie unfair gewinnen lassen, wenn ein neues Mitglied der Bloodline auftaucht. Du kannst sie unfair gewinnen lassen, wenn Seth Rollins eingreift. Wenn irgendwer turnt, was weiß ich.
Ja, oder irgendwer wird vorher verletzt, keine Ahnung. Du kannst dir jeden Scheiß ausdenken. Also der WWE ist immer was eingefallen, wenn es darum geht, irgendwie die Heels gewinnen zu lassen. Und ich denke, für die Story wäre es besser, wenn die Heels gewinnen. Das würde so viel mehr Sinn machen. Ich tippe aber auf die Faces. Habe ich doch gesagt. Weil ich einfach mit dem Safe-Tipp gehe. So, trotzdem, ich weiß nicht, wie es ausgeht. Es ist 50-50. Ich sehe keinen Sieger gerade. Es wird einen geben.
Dann, bitte.
Ja, also ich stimme mit allem zu, was Nico gesagt hat.
Hoho.
Flo? Nein. Die Babyface gewinnt das. Das glaube ich schon. Da bin ich schon ziemlich von überzeugt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Heels das gewinnen. Und wenn die Heels das gewinnen, hat jemand wie Roman Reigns, der sowieso sozusagen sich sein Comeback erarbeiten muss, eigentlich weniger oder eigentlich gar keinen Anspruch mehr darauf, um etwas wie diesen Tribal Chief Posten, den Stammeschef, zu kämpfen. Und das heißt, die Babyface müssen das gewinnen, damit Roman Reigns sozusagen argumentieren kann, yo, ich habe euch geschlagen, jetzt hole ich mir in einem 1-gegen-1-Kampf die Ula Fala zurück.
Das sehe ich anders. Roman Reigns kann das auch, wenn er verliert. Roman Reigns wird nicht aufhören, hinter der Ula Fala herzulaufen, bis er sie hat, egal ob er verliert oder gewinnt.
Weil das sozusagen die Lebensessenz für ihn ist.
Ist doch egal, das ist doch das, was ihn als Face ausmacht, dass er als Face für das kämpft, das er liebt. Das ist die Ula Fala. Das ist vielleicht jetzt nicht gerade das tollste Argument. Wir haben dieses Jahr schon um Armbänder gekämpft und jetzt kämpfen wir um eine Halskette. Es ist so. Ich muss dir auch mal vorstellen, WWE 2024 wird um Armbänder und Halsketten gekämpft. Ja, ist und es ist nicht mal eine sexistische Vince McMahon-Story, sondern anscheinend ernstzunehmende Blutfäden. Aber ja, Roman Reigns, das ist das Gleiche wie bei CM Punk. CM Punk hat er das erste Match nicht verloren? Er hat das erste Match gegen McIntyre doch verloren, oder?
Ja, ja.
So, er ist trotzdem weiter hinterhergelaufen, weil sein Armband nicht da war. Okay. Und hat das so lange gemacht, bis er das Armband wieder hatte.
Okay, ich verstehe, wo du damit herkommst, ja.
Ja, das Armband hat er nie zurückbekommen. Das Armband wurde über ihn drüber geschüttet.
Nee, beim zweiten Match hat er das wieder gehabt. Hat er gesagt, die Fehde ist abgeschlossen. Und du McIntyre hat dann das dritte draus gemacht.
Ja, genau. Und im dritten wurde die Kette über ihn drüber geschüttet. Ja,
richtig. So. Aber beim zweiten Match hat er es wiederbekommen. Und da war für ihn die Fehde vorbei. Und so lange hat er gekämpft, auch wenn er verloren hatte.
Ja.
Es ist auch egal, wir werden sehen. Ich tippe auf die Faces, Daniel tippt auf die Faces, Flo tippt.
Ich tippe jetzt auf die Heels, weil ich gehe mit dem Unerwarteten. Ich habe immer gesagt, die Faces gewinnen, aber das ist so overpowered, das Face-Team, dass die Heels gewinnen.
Das ist genauso wie, das ist vielleicht eine andere Dimension gewesen, als Flo bei WrestleMania LA Knight gegen AJ Styles auf AJ Styles getippt hat.
Ja, so ungefähr.
So, dann sind wir durch, ne? Wir haben noch ein Quiz. Wir reden schon wieder viel zu lang.
Hätte man damals beim Ladder Match auf Zack Ryder getippt, hätte auch jeder gesagt, was bist du denn für ein Idiot?
Ja, stimmt schon.
Und Zack Ryder hat am Ende gewonnen.
Übrigens, wir haben vorhin 2K14 gespielt auf der Xbox. Richtig geil. Und da gab es das Team Cobro. Flo, was ist das Team Cobro?
Zack Ryder und keine Ahnung.
John Santino Rosen. Marella wegen Cobra.
Santino Marella.
Geil, oder?
Die Cobra. Bester Finisher.
Ja, fast. So, wollen wir zum Quiz kommen?
Yes.
Ich habe etwas vorbereitet, spontan. Denn es gibt ja in 2 Wochen, und leider kann ich da nicht hin, ich wäre da super gern hingegangen, das TV-Total Promi-Wrestling bei Pro7 oder bei RTL. Ist TV-Total ist verkauft an? Nee, ist immer noch bei
Pro7.
Die haben die Rechte noch, ne? Das TV-Total Promi-Wrestling, wo WXW und GWF zusammen mit TV-Total quasi Promi-Wrestling-Matches auf die Beine stellen. Es treten 7 Pro-Wrestler an und 7 Promis. Bei den Promis unter anderem, glaube ich, Fabian Hambüchen, Evil Jared Hasselhoff, der auch schon mal bei Joko und Klaas eine Wrestling-Show mitgemacht hat, auch richtig geil. Ja.
Und bei der Autoball-WM damals.
Ja, aber Evil Jared hat ja schon mal Promi gewrestelt. Das Promi-Wrestling bei Joko und Klaas war übrigens richtig geil. Richtig geiles Match war das, muss ich sagen. Und von den Wrestlern her, da treten jetzt hier nicht nur quasi Leute, die im deutschen Raum dabei sind, an, so wie Peter Tihani und Mete Hahn ist dabei, Axel Tischer ist dabei, Pascal Spalter ist dabei, sondern es tritt auch an internationaler Superstar Claudio Castagnoli, aka Cesaro. Und dazu habe ich ein kleines Quiz vorbereitet zum lieben Cesaro, aka Claudio Castagnoli.
Geil.
Florian guckt schon begeistert. Wir fangen an damit, das ist vielleicht ganz einfach, vielleicht auch nicht, ihr dürft reinrufen. Welche Championship trägt Claudio Castagnoli?
Hä? Was? US Championship, habe ich gesagt.
Welche trägt er aktuell? Ist doch ein US-Champion.
AOH World Champion.
Nein.
Nee, der
ist... Das ist der seit über einem Jahr nicht mehr.
Scheiße.
Der ist... Ist er nicht
Trio-Champion? Ah, Triple AW-Champion.
Daniel war zuerst mit Trios und Trios ist auch richtig. Das ist Trios Champion.
Okay.
So, 1-0 für Daniel.
Ja.
Jetzt, es gibt zwei Antworten jetzt bei der nächsten Frage. Ihr dürft beide, also man darf nicht zwei sagen. Also wenn der eine was sagt, darf der andere dann rein mit dem nächsten. Wer sind seine beiden Trio-Partner?
John Moxley.
Falsch.
Nein.
Das macht gar keinen Sinn.
Ist geturnt.
John Moxley ist geturnt.
Nee, stimmt. Der ist gegen Daniel Bryan geturnt.
Ah, stimmt. Nee, sind alle Heel geturnt, stimmt.
Ich gucke kein AEW. Keine Ahnung.
John Moxley ist aber World Champion. Der ist kein Trio-Champion.
Keine Ahnung, ich guck's auch nicht. Ich hab keine Ahnung.
Das ist dieser große Typ mit der Maske, glaube ich.
Nein, das ist Luchasaurus, der ist gerade schwer krank, der kämpft nicht.
Ah, okay.
Keine Ahnung.
Es gibt noch einen aus dem Blackpool Combat Club, der übrig ist.
Pack Neville.
Der ist zwar nicht im Stable, aber ja, Pack ist einer der Trios Champions, ist richtig. Es gibt aber noch ein Stable-Mitglied des alten BCC, den ihr vergessen habt.
Ich weiß nicht, wie der Typ heißt. Ich weiß, wen du meinst, glaube ich, aber ich habe keine Ahnung.
Okay, Wheeler Utah.
Ah, ja.
2-0 für Dahlen steht's. Okay.
Hab nichts gefühlt von dem gesehen, von daher kenne ich auch den Namen nicht.
So, dann würde ich gerne wissen, wie viele Matches hat Cesaro in seiner Karriere in Deutschland für die WWE bestritten? Das sind, by the way, nur Hausschuss natürlich.
Ach, für die WWE,
aber okay. Das ist eine Schätzfrage. Wer ist näher dran? Wie viele WWE-Matches hat er in Deutschland bestritten? Ich gebe euch einen Tipp. Das erste WWE-Match in Deutschland war 2013 gegen den Great Khali und das letzte 2019 gegen Apollo Crews.
26. Nee, das muss eine. Oder? Nee, 24, sag ich.
18.
Es sind genau 30. Daniel hat recht, 3-0.
So viel? Ach stimmt, die waren ja zweimal im Jahr teilweise dort.
Ja.
Scheiße.
Ja. Und dann A4 Städte.
Ja, früher gab es meist nur zwei oder drei oder sowas.
War nicht mal. Ihr könnt es jetzt ja rechnen, ne? Es sind, weil 2013 war alleinstehen, machen wir ab 2014. Das sind insgesamt bis 2019 sechs Jahre insgesamt. Sechs Jahre. Mal fünf Matches ungefähr.
Ja.
So, dann waren zwei oder drei, je nach Tour. So. Und jetzt, wir machen...
Ich bin auch nicht davon ausgegangen, dass er jedes Mal dabei war.
Ja, natürlich, wenn in Deutschland war, dann war er immer mit dabei. Das ist ja Hometown Hero gewesen vor Gunther. Dann bringt man den natürlich. So, jetzt kommen wir zu einem Reverse-Quiz, zu einem, das wir schon mal privat gemacht haben. Ich möchte nämlich von euch wissen, wir waren ja bei einem Match,
Alter,
von Cesaro in Deutschland, wenn ihr euch erinnert. Und ich möchte jetzt von euch wissen, wie sah denn die Card damals aus? Jeder hat drei Fehlversuche, ein Match zu sagen. Da Florian hinten liegt, darf Florian anfangen, Matches zu sagen. Ihr dürft auch das Cesaro-Match sagen, das zählt auch als Punkt. Ihr wart dabei. Das ist übrigens für die Zuhörer und Zuhörerinnen 9.11.2017 in der Arena Leipzig eine Hausshow von WWE. Und ich gebe euch noch einen Tipp. Es sind insgesamt 9 Matches auf der Card.
Junge, ich habe null Ahnung.
Ich guck mal kurz drüber, wie viel ich jetzt gewusst hätte. Ich hätte 3 gewusst.
Vor allem das Schlimme ist, ich war einmal mit Nico und einmal mit Nico und Daniel und ich weiß nicht, ob ich, was, also es verschwimmt so ein bisschen halt, ne? Deswegen tippe ich jetzt einfach mal The Big Show gegen Kane.
Das war beim anderen damals, Flo. Das
Scheiße!
Aber ich wusste geiler Guess.
Das war damals ein Tables-Match.
Ja, ich weiß. Ich weiß, dass es ein Tables-Match war.
Das war beim anderen.
Fuck it.
Ich weiß auf jeden Fall, wer... Also ich weiß viele, die da waren. Aber Matches kann ich einfach nicht zuordnen. Lass Flo noch mal guessen, ich überleg. Also ich passe, sag ich mal.
Ach, Daniel, ist doch...
Alter, ich will dir keinen Wrestler nennen, der dir dann einfällt, bevor mir das Match einfällt.
Ja, Daniel, also bitte. Komm, sonst ist auch unfair.
Okay, ich weiß, im Main Event waren Seth Rollins und Dean Ambrose. Haben gekämpft gegen The Bar, Cesaro und Sheamus. Keine Ahnung.
Ist das deine Antwort?
Ja, das ist von mir aus meine Antwort.
Das ist falsch.
Ach, schade.
Ich tippe auf geht jetzt zwar gegen deine Theorie, aber Dean Ambrose gegen Bray Wyatt.
Das ist falsch. Das haben wir nie gesehen, Flo.
Ah, schade. Okay, habe ich irgendwas? Egal.
Okay, ich sag, das B-Team gegen Enzo Amore und Big Cass.
Da war nur einer der vier Wrestler am Start.
Oh, schade.
Ach du Scheiße.
Nico, du musst
Ich glaube, Curtis Axel war dabei, ne? Curtis Axel war in einem Six-Man-Tag-Team-Match. Nicht?
Oh, warte mal. Die Social Outcasts müssten dabei gewesen sein.
Nein.
Schade. Nico, du musst uns helfen. Das ist so random.
Ihr habt beide schon zwei Fehlversuche, ne?
Ja.
Ach so, es geht über Fehlversuche. Dann perfekt.
Ja, so. Also, jeder hätte noch einen Fehlversuch, aber ihr habt ja gar nichts erraten bisher.
Ich habe auch keine Ahnung.
Oh, Freunde der Sonne. So, also, es gab, also was richtig war, es gab im Main Event ein Raw Tag Team Title Match.
Yes.
Daniel lag aber nicht richtig. Es gab außerdem nicht Grusel, aber so ein Spooky Gimmick Match im Opener. Es gab, ich nenne einfach mal ganz viel und ihr könnt danach aussuchen, ne? Es gab ein Cruiserweight-Title-Match und es gab ein Intercontinental-Title-Match.
Okay.
Und ich soll ihn zuordnen, wer damals Intercontinental Champion war und gegen wen er gefehlt hat.
Du musst einfach richtig obvious tippen. Aber egal, ich hab jetzt vier Sachen genannt und vielleicht fällt euch jetzt das ein.
Also ich weiß, wer IC-Champion war.
Was?
Darf ich?
Ja.
Ach, kacke, ich verhaus jetzt, egal. The Miz gegen Dolph Ziggler um die IC-Championship.
Fast. The Miz ist aber richtig, aber das hilft dir halt nicht.
Shit, ey.
Wow, The Miz, das ist ja... Ja, wann war er nicht IC-Champion?
Ja, genau.
Die Frage.
Flo, du hast noch einen Fehlversuch offen. Ich dachte, das wäre viel leichter für euch.
Ich kann mich echt.
Weil wir das genau schon mal so getippt haben. Ich habe euch damals nämlich privat diese Card vorgelesen und habe euch raten lassen, was für ein Event das war. Und ihr seid einfach nicht drauf gekommen.
Ja, stimmt.
Warte, was hast du nochmal gesagt? Also erst gab es ein Grusel-Gimmick-Match, dann gab's.
Es gab ein Cruiserweight-Title-Match.
Achso, Cruiserweight was?
Ein Intercontinental-Title-Match und das Raw Tag Team-Title-Match. Dass ihr euch an das Raw Tag Team Title Match nicht erinnern könnt, ist krass. Weil das ist mir super stark in Erinnerung. Ich weiß so super viel davon.
Ich gefühlt gar nichts. Also ich glaube gar nichts mehr. Keine Ahnung. Ich habe es komplett verdrängt, weil ich habe so viel Wrestling in der Zeit konsumiert. Verschwimmt alles.
Ich weiß es trotzdem. So, also wenn dir nichts einfällt, Flo, dann lese ich einfach mal vor.
Ich tippe jetzt einfach mal im Opener war Bray Wyatt gegen Roman Reigns war nie dabei. Bray Wyatt gegen doch Roman Reigns, keine Ahnung.
Roman Reigns hatte damals Krebs, der war nicht da.
Ah. Das war 2017? Okay.
Ja.
Gut. Egal.
Im Opener Finn Bella gegen Bray Wyatt.
Ach, Finn Bella, natürlich.
Dann gab es ein Tag-Team-Match, Titus Worldwide, also Apollo Crews und Titus O'Neil gegen Kurt Hawkins und Goldust. Dann gab es Asuka gegen Dana Brooke. Um den Cruiserweight-Title Enzo Amore gegen Kalisto. Samoa Joe gegen Jason Jordan.
Ist das für ein random Match?
Braun Strowman gegen Kane. Wild. Durch Disqualifikation.
Wild.
Richtig random. Intercontinental Championship Match. The Miz gegen Matt Hardy.
Boah, da bin ich nie drauf gekommen. Also, dann, also als du Asuka gegen Dana Brooke vorgelesen hast, da habe ich mich so ein bisschen dran erinnert. Und Enzo Amore gegen Kalisto, da habe ich auch sowas ganz schwarz, so ganz dunkelgrau in meinem Hinterstübchen, aber sonst.
Also richtig Karrion Kross-Style.
Dann Co-Main-Event, Bayley und Sasha Banks gegen Alexa Bliss und Nia Jax.
Okay, ja.
Mit Special Guest Referee Alicia Fox. Und der Main Event, ja. Daniel, da warst du nicht weit weg. Du hast es halt nur nicht richtig zu Ende gebracht. Als hätte The Bar als Tag Team Champions jemals The Shield gepinnt.
Ja, stimmt schon.
Das war ein Triple Threat Match.
Ja.
Mit The New Day noch drin. Also The Bar gegen New Day gegen The Shield.
Ich wusste, dass New Day auch bei der Show war. Shit.
Oh, The New Day, natürlich, die waren immer dabei.
Ja.
Ah.
Ja. Das hat gefehlt. Du weißt noch, beim ersten Mal, wo wir da waren, da war New Day gegen hier die Dudley Boys in einem 2-on-3 Handicap Tables Match. Okay. Wir haben einfach mal zwei Tables Matches gesehen, keine Ahnung.
War ich random.
Richtig dumm. Und dann wollte Xavier Woods natürlich auf den Tisch geschmissen, wer sonst.
Ja, natürlich. So,
das war die Card. Ihr habt tatsächlich gar nichts erraten. Auch super. Ja, Daniel hat 3-0 gewonnen, würde ich sagen. Das war jetzt, also Flo, das war einfach nur schlecht.
Ja, Nico. Also, das war wirklich ein Kack-Quiz. Also wirklich.
Wieso? Es war ein WWE-Deutschland-Quiz. Das fand ich gut.
Und ein WWE-Schweiz-Quiz.
Wir machen hier noch eine Bonusrunde, einfach für die Ehre. Flo darf anfangen. In welchem Kinofilm hat Cesaro mitgespielt?
War es ein deutscher oder ein amerikanischer?
Das sag ich nicht. Der Film ist aber sogar preisgekrönt.
Boah, ich glaube, du hast mir ja schon mal gesagt, vor ein paar Jahren, dass Cesaro mitspielt, aber keine Ahnung. Weiß ich nicht.
Also,
ich tippe jetzt einfach mal auf diesen Page-Film. Keine Ahnung.
Nein, Quatsch, der ist ja nicht gut. Ich sag noch, der Film hat den Goldenen Löwen in Venedig gewonnen und der Hauptdarsteller hat dafür den Golden Globe erhalten.
Hä? So gut ist der.
Ja. Und der Hauptdarsteller wurde dafür auch für den Oscar nominiert.
Okay, das ist wild.
Insgesamt hat er 17 Preise, er hat 29 internationale Filmpreise gewonnen und 17 weitere Nominierungen.
Hat Cesaro dort Bodyguard oder sowas gespielt? Wahrscheinlich, nee. Ne?
Er hat sich selbst gespielt.
Oh, das ist auch geil.
Keine Ahnung, weiß ich nicht.
Von 2008, The Wrestler mit Mickey Rourke.
Ja, ich glaube, den habe ich schon mal gesehen.
Ja, da wird Ring of Honor bisschen mit eingebunden und da sieht man Artruth, da sieht man Cesaro und noch ein paar andere Leute.
Ja, ich weiß, da gibt es irgendwie so eine Szene, dass die irgendwie so ein Hardcore-Match machen oder sowas. Und der Typ, der kann eigentlich kaum noch gehen. So schwer ist er immer verletzt und schluckt sie oder haut sich dann immer ganz viele Schmerzpillen rein, damit er überhaupt irgendwie aufs Leben klarkommt.
Genau.
Sehr schön. Ja, Flo. Leider nicht beantwortet.
Das heißt, ich kann mich an den Film besser erinnern als an die Wrestling-Show. Was ist das denn? Wahrscheinlich, weil die einfach so richtig random war. Das waren immer so übelste Durchschnittsshows.
Ja, das ist eine Hausshow. Wieso sollten die sich da größte Mühe geben? Die machen das, um das breite Publikum so ein bisschen zu unterhalten.
Für den Film wurde Mickey Rourke von Arthur Anuai trainiert.
Ah, sensationell.
So, dann war es das von dem Quiz und von lustigen Fun Facts.
Mhm.
Und damit, Daniel, zurück zu dir.
Gut, damit war es das mit unserer schnellen Podcast-Folge. Ich freue mich auf die nächste, wenn wir auf Survivor Series zurückblicken und vielleicht auch über 4 Matches reden können. Denn ich glaube, das wird eine sehr gute Show. Habe ich sehr viel Lust drauf. Ich hoffe, ihr auch. Und ja, wenn der Podcast euch gefallen hat und ihr auch generell mögt, uns zuzuhören, dann sagt's doch weiter. Gebt's weiter an eure Freunde, an eure Familie, an eure, ja, euch bekannten Menschen, die auch gerne Wrestling mögen und so Wrestling begeistert sind wie wir.
Oder nicht Wrestling mögen und es trotzdem hören wollen.
Eben. Vielleicht hört man sich auch gerne den Stuss an, den Florian erzählt. Ich bezweifle das stark. Ja, wenn wir das freiwillig tun würde, weiß ich jetzt nicht genau. Aber damit, Nico darf sich
vielleicht auch ein Trinkspiel draus machen. Jedes Mal, wenn Stuss kriegt.
Das ist geil, ey. Lass das mal machen. Wir holen jetzt irgendwie 5 Folgen hintereinander rein, machen uns einen schönen Abend. Und
das mache ich nächstes Jahr, wenn ich meine Sportziele erreicht habe, davor nicht.
Das ist gut.
Ich bin durch mit Trinken.
Flo, also du hast die Verantwortung. Jahr. Liegt in deinen Händen.
Stuss zu reden.
Ja.
So, Daniel, beende den Podcast. Wir haben so, was vor.
Nico, du darfst dich einmal verabschieden.
Tschüss.
Und Flo.
Ja, er hat mich wieder gefreut mit euch. Auch wenn ihr manchmal die guten Einwände von mir nicht so hören oder akzeptieren wollt.
Sag doch
wer. Ich hoffe, das nächste Mal steht ihr wieder an meiner Seite. Aber Daniel hat heute auch mal ein bisschen was Dummes gelabert, von daher ist es nicht so schlimm.
Ja, ich war heute schon nicht so auf der Höhe, das stimmt wohl. Ich glaube, ich bin noch etwas übermüdet von der Zugfahrt gestern. Aber das ist ein
Du musst dir vorstellen, wenn wir 3MB sind, dann bist du quasi Heath Slater. Also ja, du bist zwar irgendwo sympathisch, aber viel rum kommt dabei trotzdem nicht.
Und Heath Slater hatte eines der besten Gimmicks der letzten 10 Jahre.
Wer von 3MB wurde nicht WWE Champion?
Ja, ist doch egal, er war Tag Team Champion mit Rhino.
Ich bin eindeutig Jinder Mahal.
Weil Nico indische Freunde hat.
Nein. Ich bin der Modern Day Maharaja, sieht man das nicht?
Ja, so viel Curry wie du isst, sieht man das, ja.
Ich habe tatsächlich gestern? Ja, gestern habe ich einen Linsendal gekocht und Dahl hat den Rest gerade aufgegessen.
Ja.
So, jetzt aber wirklich Tschüss. Ich habe schon Tschüss gesagt. Flo hat auch schon Tschüss gesagt. Daniel?
So, und hier kommt das Outro. Ciao, ciao.